Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Gutes Essen, schlechtes Essen, darum geht es in der heutigen Ausgabe von Umwelt und Verbraucher. Wir berichten über die Biofach in Nürnberg, die heute virtuell eröffnet wurde, und über Erkenntnisse der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch, die in sozialen Netzwerken Influencer am Werk sieht, mit dem Ziel, junge Leute zu ungesundem Konsum zu bewegen. Spanien will die Erdölförderung im Mittelmeer allmählich beenden, auch das ein Thema heute. Außerdem das Comeback des Nachtzuges. Im Verbrauchertipp schließlich informieren wir über neue Energieverbrauchskennzeichen für Elektrogeräte. Für Büromenschen ist es Alltag. Man sitzt vor dem Bildschirm und isst oder trinkt irgendwas nebenbei. Sonderlich verlockend ist das nicht, doch in Corona-Zeiten ist es vielleicht die Möglichkeit, eine Ernährungsmesse digital auf die Reihe zu bekommen. Nicht nur mit Vorträgen, sondern auch mit der Verkostung von neuen Brot- oder Weinsorten, wobei das Essen und Trinken dann im Mittelpunkt steht. Die Biofach, die Fachmesse für Lebensmittel aus ökologischer Erzeugung, eröffnet heute virtuell in Nürnberg und von dort ist uns Wolfram Welzer zugeschaltet. Herr Welzer, wie lösen denn die Messeveranstalter das Problem, dass alles nur virtuell ablaufen kann?
Ja, ich sag mal, sie versuchen es zu lösen. Also es gibt eine große Plattform, auf der die immerhin über 1400 virtuellen Aussteller vertreten sind. Da kann man sich zu Besuchen verabreden in 10 Minuten oder 30 Minuten Fenstern. Da gibt es ganz viele Videokonferenzen. Ja, und natürlich ist das Probieren virtuell eigentlich nicht möglich. Einige haben es gelöst, zum Beispiel ein großer Weinimporteur, indem er Weinflaschen paketeweise an die Kunden verschickt hat. Und dann kann man die jetzt vor dem Bildschirm virtuell probieren und sich drüber austauschen. Es gibt jede Menge Videostreams und auch die Eröffnung ist als Stream bzw. teilweise sogar nur aufgezeichnet, sozusagen gesendet worden.
Gehen die Umsätze der Biobranche denn auch in Corona-Zeiten nach oben? Die Branche hat ja eine lange Erfolgsgeschichte hinter sich.
Ja, und ja, ich weiß nicht, ob man das als Überraschung bezeichnen soll, denn es ist ja öfter schon darüber berichtet worden, aber es ist wirklich ein historisches Plus in diesem Jahr. 22% hat der Umsatz mit Bio-Lebensmitteln zugenommen und das ist tatsächlich, sagt die Messechefin Petra Wolf, auch durch Corona bedingt.
Viele sind zu Hause, viele haben endlich Zeit zum Kochen. Das war jetzt ein Thema für viele, dass man nicht genügend Zeit gefunden hat neben der Arbeit zum Kochen. Und viele gehen sehr bewusst dran, was esse ich jetzt, was konsumiere ich, aber auch im Naturkosmetikbereich. Was mache ich auf meine Haut, in der Kosmetik? Und mit Sicherheit hat die Biobranche durch Corona einen positiven Schub bekommen.
Das spürt man vor allem beim Gemüse. Abokisten haben sehr stark zugelegt. Aber man spürt es auch beim Fleisch zum Beispiel. Da sind Zuwächse von über 50% sogar zu verzeichnen. Bei Geflügel sogar 70% Zuwachs im Biosektor.
Noch ein Blick auf die Biolandwirtschaft. Kommt denn das Flächenwachstum beim Umsatzwachstum mit?
Nein, das war in den letzten Jahren schon so, dass es nicht mitgekommen ist und in diesem Jahr ist es nicht ansatzweise so. 22% habe ich gesagt, das Plus beim Umsatz, 5,3% hat nur die Fläche zugelegt. Und wenn man sich überlegt, dass bundesweit im Jahr 2030 20% der Fläche Bio sein sollen, hat die Bundesregierung im Koalitionsvertrag so stehen, dann ist man damit mit momentan jetzt einem Zehntel der Fläche noch weit davon entfernt. Die EU will bis 2030 ja sogar bei 25% sein. Und vor diesem Hintergrund ist es spannend, wie viele Betriebe sich in diesem Jahr entschließen, umzustellen. Der Präsident, der Vorsitzende des Bundes Ökologischer Landwirtschaft hat darauf hingewiesen, dass es dafür eigentlich auch immer Präsenzveranstaltungen braucht, viele Beratungsveranstaltungen, wo man sich das vor Ort anschaut und das ist in diesem Jahr nicht möglich. Also das Tempo der Umstellung könnte sich in diesem Jahr vielleicht sogar verlangsamen.
Die Biofach ist ja auch eine politische Positionsbestimmung im Wahljahr. Wie positionieren sich denn Politik und Branche?
Ja, das war heute nicht so die ganz große Positionierung. Die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner von der CDU, die Biofach eröffnet hat, hat dabei immer wieder über die konventionelle Landwirtschaft geredet, dass auch sie einen Beitrag zum Beispiel zum Klimaschutz leisten könne. Ja, und dass eine richtige Förderpolitik zu finden irgendwie nicht ganz leicht wäre.
Also es ist sehr komplex. Ich glaube, wir müssen zum Teil ideologisch abrüsten von allen Seiten. Und ich merke, wenn die Fachleute zusammensitzen, wie schnell sie sich verständigen. Und deshalb bin ich so ein Fan davon, ja, dass man auch mal hinter verschlossener Tür Gedanken austauscht.
Ja, löst eine gewisse Ratlosigkeit aus, wie das 20%-Ziel denn aus Sicht der Bundesregierung zu erreichen ist. Dazu kam heute also nichts und der Vorsitzende der ökologischen Lebensmittelwirtschaft Löwenstein, der hat sich vor allem auf das kapriziert, was die Bundesregierung in Richtung Gastronomie und Kantinen tun kann.
Die Außerhausverpflegung ist das große Potenzial für weiteres Wachstum für den Biomarkt, weil wir dort viel weniger Prozente, das kann Diana Schark sicher besser beantworten, haben als im gesamten Lebensmittelmarkt. Dort ist ein enormer Wachstumsmarkt. Und ich finde es völlig irre, dass wir eine Bundesregierung haben, die seit 4 Jahren in ihrem Koalitionsvertrag stehen hat, 20% Öko bis 2030, aber es noch nicht ansatzweise geschafft hat, diese 20% auch im Bioanteil ihrer Kantinen zu realisieren. Da muss wirklich was geschehen.
Das ist nur ein Punkt. Der BÖLW hat eine Position zur Bundestagswahl eröffnet. Da steht viel drin. Vor allem, dass es eigentlich nicht so weitergehen soll mit der Landwirtschaftspolitik und mit der EU-Agrarpolitik. Er fordert, dass in Deutschland 70% der EU-Mittel im weitesten Sinne den Ökolandbau fließen sollen. Also da wird es sicher im Verlaufe des Wahlkampfs, des Wahljahres noch einiges an Konfliktstoff geben.
Wolfram Welzer war das von der Eröffnung der Messe Biofach. Herzlichen Dank. Und wir bleiben beim Essen und Trinken. Das Gegenstück zur Ernährung mit Bioprodukten ist Junkfood, also Lebensmittel mit schlechten Nährwerten und oft hohem Verführungspotenzial. Stark gezuckerte Getränke, Süßigkeiten und auch fetttriefende Pommes mit Ketchup und Mayo gehören dazu. Die Anbieter drücken sie mit viel Werbung in den Markt und das stößt der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch sauer auf. Helene Nikita Schreiner in unserem Hauptstadtstudio. Was hat Foodwatch herausgefunden?
Also Foodwatch hat sich in sozialen Netzwerken umgeschaut und da besonders in denen, die von jungen UserInnen benutzt werden, also TikTok, Instagram und YouTube. Und bei der Recherche hat Foodwatch festgestellt, dass diese großen Fastfood- oder nennen wir es auch mal Zuckerunternehmen auf diesen verschiedenen Plattformen dann ordentlich Werbung mit, so nennt Foodwatch sie jedenfalls, Junkfluencern machen.
Was ist denn ein Junkfluencer?
Also Junkfluencer, das ist eine Wortneuschöpfung und das setzt sich aus den Wörtern Junkfood und Influencer zusammen. Also Junkfood, das ist ungesundes Essen und Influencer, das sind die Leute, die in sozialen Netzwerken Werbung für Produkte machen. Junkfluencer, das sind also Influencer, die ungesundes Essen im Internet bewerben.
Und welchen Vorwurf erhebt Foodwatch gegen die?
Der Vorwurf, der geäußert wird, ist, dass die Unternehmen und auch diese Influencer die Werbung an den Eltern vorbeischleusen. Also die Werbung, die landet ja direkt auf den Smartphones oder auf den Tablets der Kinder und der Jugendlichen oder wird auch in YouTube-Videos platziert. Und das ist dann meist nur sehr, sehr schwer kontrollierbar für die Eltern. Und das führt dann letztendlich zu Fehlernährung. Und das ist wohl besonders bei Kindern problematisch, weil sich in diesem jungen Alter Essgewohnheiten verfestigen. Das sagt jedenfalls Luise Molling von Foodwatch, die an diesem Junkfluencer-Bericht mitgearbeitet hat.
Wenn Sie als Kind anfangen, sich sehr ungesund und einseitig zu ernähren, dass diese Gewohnheiten oft ein Leben lang beibehalten werden, mit all den Folgen. Also wir haben ganz viele ernährungsbedingte Krankheiten, verschiedene Krebsarten, Typ-2-Diabetes, Adipositas, also all diese Krankheiten, die eben durch schlechte Ernährung gefördert werden.
Also der Vorwurf von Foodwatch, die Zusammenarbeit von Junkfood-Unternehmen mit den Influencern fördert Fettleibigkeit und Fehlernährung und das ist eben stark gesundheitsschädigend.
Was sagen denn die Unternehmen zu den Vorwürfen?
Die sagen, dass es gefährlich ist und dass diese Junkfluencer besonders gefährlich sind, weil sie so glaubwürdig sind und bei den Kindern und Jugendlichen Star-Status genießen.
Diese Influencer sind halt für die Kinder und Jugendlichen wirklich Vertrauenspersonen. Es sind die Idole, es sind quasi die digitalen Freunde und ihnen wird eben viel Vertrauen entgegengebracht und dadurch sind deren Kaufempfehlungen auch besonders wirksam, gerade bei der jungen Zielgruppe.
Kinder und Jugendliche in Deutschland essen übrigens mehr als doppelt so viele Süßigkeiten und Snacks wie empfohlen und nicht mal halb so viel Obst und Gemüse. Und durch dieses Kindermarketing wird dieses Problem noch verstärkt.
Sie haben auch mit Unternehmen gesprochen, die dazu Stellung genommen haben.
Genau, ich habe mit mehreren Unternehmen gesprochen. Mir haben geantwortet Haribo und Mondelez, die Milka-Schokolade machen. Und beide Unternehmen sagten mir, dass Produkte ganz vertrauensvoll vermarktet werden und dass darauf geachtet wird, dass Werbebotschaften sich eben nicht an Kinder unter 12 richten. Das Marketing mit InfluencerInnen, das steht für Haribo, für ein mit der Zeit gehen. Aber auch die KonsumentInnen werden in die Pflicht genommen, nämlich solche Süßigkeiten sind Genussmittel und die sollen in Maßen genossen werden.
Gibt es denn eine Lösung? Wie könnte die aussehen?
Also Foodwatch fordert, dass die Bundesernährungsministerin Julia Klöckner gesetzliche Regulierung zur Begrenzung dieses Kindermarketings umsetzt. In vielen Ländern, auch in Deutschland, da sind diese Regulierungen nämlich noch freiwillig. Heißt, die Unternehmen, die entscheiden selbst, wie sie werben und an wen sie ihre Werbung richten. Die Weltgesundheitsorganisation WHO bezeichnet solche Marketingbeschränkungen als unabdingbar, um Fettleibigkeit bei Kindern entgegenzutreten. Und in Ländern, in denen es diese gesetzlichen Beschränkungen schon gibt, da ist der Konsum von Junkfood im Zeitraum von 2002 bis 2016 auch um fast 9% gesunken. Auch Bundesernährungsministerin Julia Klöckner von der CDU hat schon reagiert und sagt, dass an Kinder gerichtete Lebensmittelwerbung stärker in den Blick genommen werden muss, besonders im digitalen Bereich.
Helene Nikita Schreiner war das aus unserem Hauptstadtstudio zu Vorwürfen von Foodwatch zum Thema Junkfluencer. Herzlichen Dank. Wenn bei der Erdölförderung im Meer etwas schiefläuft, dann sind besonders große Areale betroffen. Das Öl breitet sich im Wasser aus, Küsten werden verseucht, Meerestiere sterben. Doch auch im Normalbetrieb sind die Umweltschäden groß, sei es, dass bei der Förderung etwas daneben geht oder Unterwasserlärm Meerestiere belastet. Doch die Zeit des Erdöls läuft ab. Spanien zum Beispiel will vor der eigenen Küste keine Projekte mehr genehmigen. Brigitte Kramer berichtet darüber.
Schlechte Zeiten für Energiekonzerne, die noch immer fossile Brennstoffe suchen und fördern. Im westlichen Mittelmeer vor den Küsten Spaniens und Frankreichs zeichnet sich nun ab, dass die Regierungen die Förderung an der Küste nicht mehr tolerieren wollen. Gerade hat die niederländische Ölfirma Vitol 4 Anträge auf Öl- und Gassuche im Meeresgrund vor Katalonien zurückgezogen. Es waren die 4 letzten, noch laufenden Projekte für das Konzessionsgebiet im Golf von Lyon. Mit ursprünglich einmal 12 Förderpunkten. Etwas weiter südlich, vor dem Mündungsdelta des Ebro-Flusses bei Tarragona, sind noch 3 Plattformen aktiv. Ihre Lizenz läuft in 4 Jahren aus. Carlos Bravo von der Meeresschutzorganisation Ocean Care fordert vom Umweltministerium in Madrid auch für diese Firmen eine deutliche Absage. Der Moment ist günstig, denn im April soll Spaniens Klimagesetz in Kraft treten.
Im Gesetzentwurf steht noch, dass die laufenden Konzessionen bis 2042 verlängert werden können. Und dann gibt es noch ein Schlupfloch. Bereits eingereichte Anträge zur Suche von Erdgas und Erdöl müssen bearbeitet werden. Das müsste raus, denn sonst haben wir hier möglicherweise bis 2051 Fördertürme vor der Küste.
30 Jahre währt eine Förderkonzession normalerweise. Derzeit scheint die Vergabe neuer Lizenzen aber unwahrscheinlich, denn Spaniens Regierung setzt auf erneuerbare Energien und auf Klimaschutz. Im Klimagesetz wird die Suche und Förderung fossiler Brennstoffe verboten sein. Spaniens Regierung hat im Februar 2020 den Klimanotstand ausgerufen. Und vor Spaniens Ostküste erstreckt sich seit Juni 2018 ein riesiges Meeresschutzgebiet, ein sogenannter Walkorridor, der durchziehenden und sesshaften Wal- und Delfinarten Schutz bietet. Der Politiker und ehemalige Greenpeace-Chef für Spanien, Juan López de Uralde, setzt sich seit Jahrzehnten für den Schutz des Mittelmeers ein.
Das Mittelmeer wird stark vom Menschen genutzt und ist zugleich kaum erforscht. Bis vor kurzem gab es beispielsweise kein Bewusstsein dafür, dass hier Meeressäuger leben. Es gibt, glaube ich, für alle Probleme technologische Lösungen, auch für den Schiffsverkehr zum Beispiel, damit er die Meeressäuger nicht so stark stört. Etwas anderes sind die fossilen Brennstoffe, die Suche, die Förderung und vor allem der Transport. Das birgt alles ein enormes Risiko.
López de Uralde meint nicht nur leckende Öltransporter, er spricht auch von Unterwasserlärm. Bei der seismischen Suche nach fossilen Energiequellen im Meeresgrund werden Schallkanonen eingesetzt, die Wochen oder Monate lang alle 10 bis 15 Sekunden enorm lauten Explosionsschall von sich geben, mit bis zu 260 Dezibel. Sie stören den Orientierungssinn der Meeressäuger massiv und dauerhaft. Und sie können auch andere Meeresbewohner tödlich verletzen. Deswegen ist die Erschließung von Erdöl- oder Erdgasvorkommen an der spanischen Küste bald verboten. Frankreich setzt noch entschiedener auf Meeresschutz und Energiewende. Schon seit Ende 2017 fördert das Land als erstes weltweit überhaupt keine fossilen Brennstoffe mehr, weder an Land noch unter Wasser.
Die französische und die spanische Regierung zeigen beide deutlich, dass ihnen Meeresschutz wichtig ist. Aber wir sind noch weit von den europäischen Zielvorgaben entfernt. Demnach müssten 30% der Gewässer unter staatlichem Schutz stehen.
30% im Jahr 2030. Das ist das Ziel, das sich einige Mittelmeerländer beim One Planet Summit diesen Januar gesteckt haben.
Ein Beitrag von Brigitte Kramer. Weil Flüge immer billiger wurden, sind langsamere Arten der Fortbewegung aus der Mode gekommen, zum Beispiel der Nachtzug. Die Reisenden schlafen, der Zug fährt und kommt am nächsten Morgen ans Ziel. Viele Strecken sind in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten eingestellt worden, doch jetzt kommt vielleicht ein Comeback, auch aus Gründen des Klimaschutzes. Es gibt schließlich keine umweltschädlichere Fortbewegungsart als die per Flugzeug. In Frankreich kämpft ein Verein für den Nachtzug und er hat eine Studie in Auftrag gegeben in Kooperation mit den Grünen in Baden-Württemberg. Katharina Thoms in Stuttgart. Um welche Strecken geht es?
Es geht um die Bahnstrecke zwischen Barcelona und Frankfurt am Main. Also eine ganz schön lange Strecke, die führt durch Baden-Württemberg eben auch. Deswegen sind auch hier die Grünen in Baden-Württemberg besonders interessiert daran. Durch die Schweiz, durch Frankreich eben runter bis nach Katalonien. Und da geht es darum, dass eine Personennachtzugverbindung toll wäre. Da setzen sich auch die Regionen dafür ein. Aber ein anderer Aspekt ist auch noch wichtig, nämlich gerade Katalonien und Baden-Württemberg sind wirtschaftlich ziemlich stark verbunden und da sind eine ganze Menge Lastwagen mit Waren unterwegs auf diesen Straßen. Die führen dann zum Beispiel durch Frankreich durch die Region an der Grenze zu Spanien. Und da hat man ein Interesse daran, vielleicht auch eben den Güterverkehr ein bisschen mehr auf die Schiene zu verlagern. Und deswegen hat man auch diese Studie mitfinanziert.
Wie sollen die Nachtzüge denn rentabel werden?
Die Idee ist, dass man an diese Personennachtzüge auch eine andere Hälfte mit Güterwaggons ranhängt. Also Hälfte, Hälfte sozusagen. Und man hat nämlich ausgerechnet, wenn man jetzt nur diese Personenzüge nachts fahren lassen würde, dann wäre das, wie so oft ja leider, ein Verlustgeschäft. Das würde sich nicht rechnen. Man müsste mindestens 400 Menschen in der Nacht sozusagen jede Nacht in eine Richtung transportieren und das gibt es nicht her. So viele würden da nicht fahren, eher die Hälfte. Wenn man aber eben Güterzüge dranhängt, dann hat man auch noch was gewonnen. Man hat nämlich den Lkw-Verkehr weg von der Straße auf die Schiene und man könnte dann langfristig auch tatsächlich Gewinn machen ohne irgendwelche Zuschüsse. Das Problem ist, dass es technisch ganz schön knifflig ist. Also Schlafwagen zum Beispiel, die könnte man bekommen durch einen spanischen Zuganbieter. Aber die Güterzüge, die müsste man in der Tat erstmal noch bauen.
Das Ganze ist erstmal nur eine Idee. Wie ist denn dann der Weg zur Wirklichkeit?
Ja, da müssten sich erstmal die Bahnunternehmen zusammenschließen, verschiedenen Länder. Also vier Länder sind es ja letztlich, die das betrifft. Und man müsste diese Züge eben entwickeln und bauen. Und das Ganze dauert. Denn diese Züge, diese Güterwaggons, die müssten 160 Kilometer in der Stunde fahren können. Und das ist wirklich für den Güterverkehr sehr schnell. Normale, aktuelle Züge, die da unterwegs sind, die sind viel, viel langsamer. Und die Idee des Vereins ist und auch eben der Grünen, die sich da dafür einsetzen nach der Studie ist, naja, man könnte ja zum Beispiel erstmal den Personenzug starten lassen ohne Güterverkehr und könnte die Zeit auch nutzen, um nochmal eine ausführliche Studie zu machen, was brauchen wir denn da technisch, wie können wir das umsetzen. Und in dieser Zeit könnten diese Züge entwickelt werden und es gibt dann, und da kommt der Haken, doch dann 2 bis 3 Jahre, solange das dauert, öffentliche Zuschüsse. Und das ist ja so ein bisschen schwierig auf EU-Ebene, da Bahnunternehmen zu finanzieren. Deswegen ist die Idee, den Europäischen Wiederaufbaufonds für die Zeit nach Corona zu nutzen. Da geht es ja um klimafreundliche Investitionen. Und das Ganze könnte man dann so querfinanzieren, bis es sich eben selbst rechnet. Auf jeden Fall, das ist das Konkrete, will man sich in diesem Jahr noch mit den verschiedenen Regionen in den Ländern und den Bahnunternehmen zusammenzusetzen, um zu gucken, ob das dann funktionieren kann.
Katharina Thoms über die Idee, eine Nachtzugstrecke nach Barcelona wieder zu beleben bzw. zu schaffen, herzlichen Dank. Und an dieser Stelle eine Meldung. Mit juristischen Mitteln wollen 15 US-Bundesstaaten eine in den letzten Amtstagen der Regierung von Ex-Präsident Donald Trump veranlasste Aufweichung von Umweltvorschriften für Autobauer rückgängig machen. Die von den Generalstaatsanwaltschaften Kaliforniens und New Yorks angeführte Initiative reichte Klage gegen die Verkehrsbehörde ein, um die auf dem letzten Drücker durchgesetzte Lockerung zurückzudrehen. Dabei geht es um ursprünglich vorgesehene Bußgelder für Autobauer, deren Fahrzeuge mit schlechten Verbrauchswerten unterwegs sind.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Es muss mindestens ein A sein, besser ein A mit Pluszeichen. Wer auf Umweltlabel bei neuen Elektrogeräten achtet, konnte in den vergangenen Jahren erleben, dass die Noten immer besser wurden, denn die Geräte wurden immer sparsamer, dem technischen Fortschritt sei Dank. Künftig muss sich die Kundschaft wieder umstellen, die Pluszeichen verschwinden, auch Buchstaben von B bis G kommen wieder vor. Die Europäische Union reformiert die Verbrauchskennzeichnung und Susanne Kuhlmann sagt Ihnen im Verbrauchertipp, welche Folgen das hat.
Für Spül- und Waschmaschinen gibt es ab dem 1. März 2021 neue Energielabel. Ebenso für Waschtrockner, Kühl- und Gefriergeräte sowie Fernseher und Monitore. Auf den neuen Etiketten finden sich dann nur noch die Effizienzklassen vom grünen A bis zum roten G. A++++ verschwindet. Werner Scholz vom Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie, ZVEI, erläutert, warum die Umstellung notwendig ist.
Der technische Fortschritt hat in den letzten Jahren zu deutlich mehr Energieeffizienz, gerade bei Hausgeräten, geführt. Und deshalb ballt sich das Angebot heute in den oberen Labelklassen, also viel zu wenig Differenzierung. Und das ist für den Verbraucher bei der Kaufentscheidung natürlich keine große Hilfe mehr.
An den Geräten und ihrer Energieeffizienz ändert sich durch die neuen Label nichts. Verändert wird lediglich die Skala.
Und dabei kann es durchaus sein, dass künftig auch Geräte mit der Klasse B, C, vielleicht sogar D einen sehr, sehr niedrigen Energieverbrauch haben.
Außerdem werden die Angaben zum Stromverbrauch verändert, zu sehen in der unteren Hälfte des Effizienzlabels, also unter den bunten Balken. Bisher wurde dort zum Beispiel der Jahresstromverbrauch einer Waschmaschine in Kilowattstunden angegeben. Das ist nicht verlässlich genug, sagt Ralf Diekmann vom TÜV Rheinland.
Bin ich jetzt Single-Haushalt und habe entsprechend wenig Waschzyklen, dann haben Sie diesen Jahresverbrauch vielleicht gar nicht erreicht, waren Sie aber eine vierköpfige Familie, wo die Waschmaschine jeden Tag oder jeden zweiten Tag läuft, dann haben Sie diesen Jahresverbrauch womöglich überschritten. Jetzt hat man sich zum Beispiel bei den Waschmaschinen darauf geeinigt, dass man sagt, wir geben den Verbrauch an für 100 Zyklen.
100 Mal die Waschmaschine laufen lassen. Wegen der neuen Messgrundlage ist diese Angabe also nicht mehr mit der für den Jahresstromverbrauch vergleichbar, dafür aber praxisnäher. Wie laut ist die Spülmaschine, wenn sie läuft? Wie lange dauert ein Waschgang mit dem Energiesparprogramm? Für manche Geräte geben die künftigen Energielabel noch neue Zusatzinformationen mit. Werner Scholz.
Zum Beispiel ist die Dauer des Standardwaschprogramms auf dem Label angegeben. Und auch beim Geschirrspüler-Label wird die Programmlaufzeit auf dem Label künftig abgedruckt sein.
Neues Element auf dem Label ist der oben rechts abgedruckte QR-Code, erklärt Ralf Diekmann vom TÜV Rheinland. Man liest ihn ein
und kommt dann auf eine Produktdatenbank der EU, wo entsprechende Informationen zu dem jeweiligen Produkt hinterlegt sind.
Wer jetzt ein neues Haushaltsgerät kauft, findet womöglich beide Energielabel vor, das alte und das neue. Der Händler weiß schließlich nicht, wann er das Gerät verkauft.
Erst tatsächlich ab März 2021 haben die Hersteller 14 Tage Zeit, die Geräte umzulabeln. Und dann haben wir als Endverbraucher auch die Möglichkeit, eben mehr über die Produkte noch zu erfahren.
Ab September soll es die neuen Energielabel auch für Lampen geben. Auf die Umstellung von Backofen und Co. müssen wir allerdings noch warten, sagt Werner Scholz vom ZVEI.
Bis dahin wird es eben ein Nebeneinander von zwei verschiedenen Labeln in den Geschäften geben, mit Plusklassen und ohne Plusklassen. Das ist leider unvermeidlich.
Der Verbrauchertipp von Susanne Kuhlmann war das zum Ende von Umwelt und Verbraucher. Georg Ehring war am Mikrofon und ich sage danke fürs Zuhören. Dirk Müller präsentiert Ihnen nach den ausführlichen Meldungen unserer Nachrichtenredaktion die Informationen am Mittag. Und da geht es unter anderem um die NATO-Verteidigungsminister, die über den Afghanistan-Einsatz beraten.